HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, hallo. In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Eine Lehrerin aus Bad Arolsen wurde dabei getötet. Sie war mit einer 10. Klasse in der Hauptstadt. Auch Schüler sind verletzt. Der Fahrer soll Schriftstücke im Auto hinterlassen haben. Die aktuellen Informationen fasst Raphael Knopp zusammen.
Die Anzeichen für eine gezielte Tat, sie verdichten sich. Ein 29 Jahre alter Mann aus Berlin ist am Vormittag mutmaßlich vorsätzlich in eine Gruppe Menschen gefahren. Die Polizei will einen Unfall noch nicht ganz ausschließen. Der Fahrer wird derzeit in einem Krankenhaus untersucht. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte sich ein Bild von der Lage, besuchte den Tatort und äußerte sich bestürzt.
Wir sind erschüttert darüber, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der in uns allen schlimme Erinnerungen weckt, auch an den Anschlag vom Breitscheidplatz. Und wir sind hier an diesem Ort, an dem wir noch nicht genau wissen, was die Motivation war.
Gegen 10:30 am Vormittag ist der Fahrer eines silbernen Kleinwagens vom Kudamm kommend in eine Menschengruppe gefahren. Danach fuhr er noch 200 Meter weiter, kam in einer Douglas-Filiale auf der Tauentzienstraße zum Stoppen. Augenzeugen berichten, soll er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Das Europacenter musste am Nachmittag evakuiert werden, so Anja Dirschke von der Berliner Polizei.
Da wir in alle Richtungen ermitteln aktuell, das Auto, was sich in diesem Ladengeschäft befindet, sicherstellen zu können.
Das Auto, ein silberner Renault Clio mit Berliner Kennzeichen. Unter den Opfern Schüler und Schülerinnen einer 10. Klasse aus Bad Arolsen in Hessen. Die Lehrerin der Klasse kam ums Leben. 5 Personen wurden lebensbedrohlich verletzt, 3 schwer, Dutzende leicht. Passanten konnten den Fahrer verfolgen und der Polizei übergeben. Am Nachmittag wurde er verhört. Der 29-Jährige soll deutsch-armenische Wurzeln haben. In seinem Auto wurden laut Innensenatorin Iris Spranger möglicherweise erste Hinweise gefunden.
Das sollen wohl Plakate sein, ich habe sie selbst nicht gesehen, wo er sich über die Türkei äußert.
Eine Notfallnummer ist mittlerweile eingerichtet, lautet 030 848 54460. Die Polizei bittet zudem, alle gemachten Zeugenvideos auf der Internetseite der Polizei hochzuladen. Am Abend ist ein Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche geplant.
Raphael Knopp berichtete aus Berlin. Hessens Landesregierung hat bestätigt, dass die hessische Lehrerin mit ihrer Klasse vor Ort war. Ein weiterer Lehrer soll schwer verletzt sein. Die Schülergruppe wird psychologisch betreut, hieß es weiter. Wir bleiben an dem Thema dran. Und erst einen Tag ist es her, dass eine andere Schreckensnachricht aufploppte. Ein Mann erschießt eine 53-jährige Frau in Schwalmstadt in einem Supermarkt und danach sich selbst. Jetzt ist bekannt geworden, das Ganze war offenbar eine Beziehungstat. Anne-Kathrin Hochstrat fasst die Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen.
Es ist 13 Uhr. In einem Discounter in Schwalmstadt schießt ein 58-Jähriger 4-mal auf eine 53-Jährige. Mitten im Markt. Wie die Ermittlungen jetzt ergeben haben, war die Frau kein Zufallsopfer. Die Tat hat eine Vorgeschichte, berichtet Staatsanwalt Timo Ide.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand führten die beiden von Ende 2021 bis Anfang 2022 eine Beziehung, die im Februar 2022 durch die Frau beendet wurde. Im Nachgang soll der nunmehr verstorbene 58-Jährige diese Trennung nicht akzeptiert haben. Und am 6.6., also am Abend vor der Tat, kam es bereits zu einem Polizeieinsatz in der Wohnung der getöteten Frau.
Gestern Morgen hatte die Frau dann Anzeige gegen ihren Ex-Partner gestellt. Unter anderem wegen einer Körperverletzung. Er soll sie im April am Arm verletzt haben. Außerdem soll er ihr nachgestellt haben. Aber
es gab dann keine Erkenntnisse dahingehend, dass es zu einer Gefährdung der Frau hätte kommen können.
Dann kam es gestern Mittag zum Zusammentreffen der beiden auf dem Parkplatz vor dem Discounter. Zeugen haben berichtet, dass sie miteinander gestritten haben. Die 53-Jährige ging dann in den Markt. Zeuge René Nitschke berichtet, wie der Täter ihm wütend entgegenkam.
Der ist halt schnellen Schrittes erstmal gelaufen. Dann hat er einen ziemlich starren Blick gehabt und sah ein bisschen wütend im Gesicht aus. Er sah halt so aus, als wenn er wüsste, wo er hin wollte.
Er folgte seiner Ex-Partnerin, auf die er dann 4-mal geschossen hat. Anschließend hat er die Waffe auf sich selbst gerichtet. Details zur Tatwaffe gibt es noch nicht, so Staatsanwalt Ide.
Die Herkunft der Waffe ist noch nicht hinreichend sicher geklärt. Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Derzeit können wir aber sagen, dass der Mann nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis gewesen ist.
In Schwalmstadt ist die Tat am Tag danach noch spürbar. Auch wenn der Discounter heute seine Türen wieder geöffnet hatte, vergessen ist das, was hier gestern passiert ist, noch nicht, erklärt Bürgermeister Stefan Pinhardt.
Die gesamte Stadt ist von dieser schrecklichen Tat entsetzt und zutiefst betroffen. Als Stadt selber stehen wir in Kontakt mit der zuständigen Dienststelle. Und angesichts dieser schrecklichen Tat hat die Stadt Schwalmstadt Trauerbeflaggung in ihrem Zuständigkeitsbereich angeordnet.
Der 58-Jährige, der in Schwalmstadt eine Frau und danach sich selbst erschossen hat, war offenbar von dieser Frau verlassen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Anne-Kathrin Hochstrat berichtete. Passivkrankenhaus als ein solches ist jetzt das Klinikum in Frankfurt höchst ausgezeichnet worden. Als erstes Krankenhaus weltweit. Klar, dass auch Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir bei dem Termin dabei war und sich den Klinikneubau angesehen hat. Und unsere Reporterin Nina Michalk, die hat sich das Passivkrankenhaus auch genau angeschaut.
Die Wände sind mit tropischen Vögeln bemalt. Betten und Schränke stehen in den großzügigen Patientenzimmern bereit. Und auch die hochmoderne Technik der Intensivstation wartet auf den Einsatz. Auffällig ist das angenehme Raumklima. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Die Klimaanlage ist in den Betonwänden eingegossen, erläutert Jürgen Schnieders vom Passivhausinstitut Darmstadt.
Hier ist eine Betonkerntemperierung eingebaut. Das heißt, die Decken werden von innen heraus gekühlt. Das ist keine klassische Klimaanlage, sondern ein relativ kostengünstiges, langlebiges und effizientes System, was aber dafür sorgt, dass wir immer einen hohen thermischen Komfort haben im Winter wie im Sommer.
Es ist aber nicht das gleichbleibende Klima, das im Fokus dieses Pilotprojekts steht, sondern der Energieverbrauch. Ein Krankenhaus ist ununterbrochen in Betrieb. Ein Patientenbett verbraucht ungefähr so viel wie ein Vier-Personen-Haushalt. Durch die Passivbauweise soll diese Bilanz nun verbessert werden.
Wir betrachten dabei die gesamte Energie, die hier verbraucht wird, also nicht nur die Heizung, sondern auch Warmwasser und alles, was an Stromanwendungen da ist. Und in Relation zu dem Altbau, der drüben steht, sparen wir hier etwa 75% ein. Und in Relation zu einem konventionellen Neubau sind es immer noch 50%.
Das fast 80.000 Quadratmeter große Krankenhaus mit 670 Betten ist nicht nur energetisch ein Vorreiter, sondern auch medizintechnisch auf dem neuesten Stand. Mit einem Intensivoperationssaal, in dem alle radiologischen Untersuchungen mitgemacht werden können, oder der elektronischen Patientenakte, die wie ein kleiner Monitor aussieht, sagt der Leiter der Medizintechnik Uwe Binder.
Dieser Monitor geht mit dem Patienten durch das ganze Haus, sodass wir immer eine komplette lückenlose Dokumentation von dem Patienten haben.
Auch wenn alles fertig aussieht, der Einzug ins neue Krankenhaus wird frühestens im Herbst möglich sein. Die Abnahme der gesamten Krankenhaustechnik ist kompliziert und dauert an, erläutert Martin Menger, Geschäftsführer des Krankenhausbetreibers Varisano.
Wir sprechen so von über 400 Interaktionstests, die gemacht werden müssen, wo vielleicht das ein oder andere noch nachjustiert werden muss. Ist das richtig programmiert? Geht die Tür auf, wenn sie aufgehen soll, oder geht sie zu? Also sie erwecken den Eindruck, wenn sie hier durchgehen, fangt an.
Der Umzugsplan liegt in der Schublade, das Personal freut sich auf den neuen Arbeitsplatz und die mehr als 260 Millionen Euro für Planung und Bau sind finanziert. Drängeln aber bringt nichts.
Das ist hier kein kleines Wohnhaus oder ein Supermarkt, sondern ein Hochtechnologiegebäude, was entsprechende Ansprüche hat. Und hier ist Safety First, hier gibt es keine Kompromisse und hier müssen die Abnahmen stimmen und vorher wird das Haus nicht freigegeben.
Nach dem Umzug ist das alte Krankenhaus in Frankfurt höchst dann Geschichte. Es wird am Ende abgerissen.
Als erstes Krankenhaus weltweit ist es als Passivkrankenhaus ausgezeichnet worden. Der Neubau des Klinikums in Frankfurt höchst. Nina Michalk berichtete. Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, Serien sind mittlerweile fast schon erfolgreicher als viele Filme. In Gießen und Wetzlar ist jetzt die sogenannte Seriale gestartet, Deutschlands größtes Festival für Serien im Kurzformat. Hier werden vor allem Serien gezeigt, die zwischen einer Minute und 30 Minuten lang sind. Insgesamt gehen bei dem Festival 52 Serien an den Start und 12 Pilotserien aus 18 Ländern. HR-Inforeporter Benjamin Müller weiß mehr darüber.
Serienmacherinnen und Serienmacher aus der ganzen Welt kommen ab heute nach Mittelhessen, um sich zu vernetzen, aber natürlich auch, um im Wettbewerb gegeneinander anzutreten. In 20 Kategorien wird unter anderem die Serie des Jahres gekürt. Welche Serien es bei der Seriale gibt, erklärt Csongor Dobrodka, der Festivalleiter.
Wir haben verschiedenste Formate. Wir haben super Kurzformate, längere Serien. Wir haben Drama, Komödie, Science Fiction, Horror, Instagram-Serie. Wir haben inhaltlich eine große Bandbreite, aber auch, was das Format selbst betrifft, auch eine große Bandbreite.
Von der Serie Heroes aus Israel, die Geschichte von Superhelden mit Behinderung erzählt, über Animationsserien bis hin zu Serien aus Hessen wie der Doku-Serie Bastards ist alles dabei. Bastards erzählt die Geschichte von zwei Frankfurter Wrestlern, den Pretty Bastards. In der zweiten Staffel kommt außerdem die Frauenwrestlerin Baby Allison dazu.
From Frankfurt, Germany, here are the son of nothing maggot, Prince Ahura, the Pretty Bastards!
Also für meine Karriere ist jetzt das World Tag Team Festival das Größte.
Ich bin Baby Allison, ich bin die Witch Bitch of Wrestling.
Spätestens bei meinem allerersten Kampf im Ring war es dann eben auch so, dass ich mich wirklich auch ins Wrestling verliebt habe.
Der Regisseur von Bastards kommt aus Darmstadt. Die Serie wurde im Januar 2022 erstmals im Hessischen Rundfunk ausgestrahlt und jetzt gibt es sie übrigens in der ARD Mediathek. Vom Leben einer Socke bis hin zur Serie Pille-Palle über die Wirkung der Antibabypille, die Bandbreite der Seriale ist riesig. Natürlich gibt es auch für die Besucherinnen und Besucher des Festivals viel zu sehen. Die Eröffnung findet heute Abend um 19 Uhr im Lottehof in Wetzlar statt. Festivalleiter Csongor Dobrodka.
Bei der Seriale gibt es insgesamt 9 Vorstellungen. Es gibt eine Opener-Vorstellung in Wetzlar im Lottehof. Dann haben wir eine Opener-Vorstellung in Gießen, direkt am Berliner Platz. Und die 7 Kinovorstellungen im Kinocenter, bei dem am Freitag und Samstag, dem 10. und 11. sogar Gesprächsrunden mit den Serienmachern sind.
Die Open-Air-Veranstaltungen heute und morgen sind kostenlos. Die Tickets für das Kinocenter Gießen gibt es direkt vor Ort. Ein Serienfestival in Wetzlar und Gießen. Das bedeutet für den Oberbürgermeister der Stadt Gießen viel. Frank-Thilo Becher.
Ja, das ist ein großes Geschenk für diese Stadt, diese ganze Geschichte, die eine Erfolgsgeschichte ist, dass hier so viel innovative Kunst, Kultur und Menschen aus aller Welt nach Gießen kommen. Ich finde, das passt gut zu unserer Stadt. Wir sind eine internationale Stadt. Wir sind aufgeregt und voller Vorfreude, wie das in diesem Jahr wieder wird.
Mittlerweile gehört die Seriale im Bereich digitale Serien zu einem der größten und wichtigsten Festivals der Welt. Und Hessen gilt im Moment als eine Art geheime Hochburg in der deutschen Szene, sagt Dobrodka.
Also hessische digitale Serien sind international sehr erfolgreich und haben so viele Preise gewonnen in den letzten Jahren wie digitale Serien aus allen anderen Bundesländern zusammengenommen.
Nach 2 Jahren Online-Festival freuen sich jetzt alle endlich darauf, dass die Seriale wieder normal stattfinden kann.
Wenn Sie auch Lust bekommen haben auf die Welt der Serien, alle Infos zum Festival gibt es auf www.die-seriale.de. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer am Mittwoch. Den Podcast können Sie jederzeit nachhören auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.